Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen zur 163. Mutmacher-Podcast-Episode für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass du da bist. Und ich freue mich auch sehr, Jan Fied heute vorstellen zu können. Der hat vor über 20 Jahren Camp Adventures gegründet, ist Geschäftsführer und he stick to that. Das Schöne ist, dass ich mich auch sehr damit identifizieren konnte, weil ich selber auch, als ich Anfang 20 war, als Trainerin in einem USA-Camp gearbeitet habe und genau weiß, welchen Spirit man da bekommt und wie man das eben auch so wunderbar mitnehmen kann. Er hat hier ein großes Unternehmen aufgebaut und lädt internationale Gäste ein, was ich sehr bemerkenswert finde. Also 50 Deutsche, 50 international, ist also englischsprachig, mega, super Lernen für die Kids und für die Jugendlichen. Ja, und das Besondere ist auch, kein Handy, kein Alkohol, kein Rauchen, Digital Detox pur und klare Regeln. Also Old School is New School, wie er zu sagen pflegte. Dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei der neuen Episode und bis ganz bald. Herzlich willkommen, lieber Jan Fied, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, besonders mit dem Hintergrund, dass du hier in meinem Mutmacher-Podcast gelandet bist. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, daher ein Dank an Anna Lopez, die uns hier verknüpft hat.
Unbedingt.
Und ja, bin ganz excited auf die nächste halbe Stunde, weil du viel zu bieten hast. Ich darf mal kurz einleiten. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Camp Adventures und richtig treu bei der Sache. Schon, ich glaube, 18 Jahre oder so.
Noch länger, 23 Jahre jetzt sogar schon. Man glaubt es kaum, ja.
Wahnsinn. Und inspired, und das haben wir, glaube ich, auch in common, von USA damals. Und als ich hörte, dass du sozusagen da schon so lange dabei bist und witzigerweise wir uns auch gar nicht begegnet sind, trotz Touristika, dachte ich, wow, das ist cool, da müssen wir uns mal austauschen. Also herzlich willkommen erstmal
hier
im Podcast.
Vielen Dank.
Ich kann mich tatsächlich an meine Zeit erinnern, allerdings nicht als Kind, sondern als Trainer, wenn man so will, Tennistrainer in so einem Camp in den USA gewesen zu sein, und fand das ganz großartig aus den unterschiedlichsten Perspektiven, weil Community, weil viel Lernen, weil Freiheit gefühlt, auch mal aus der Perspektive der Kinder und Jugendliche. Genau, aber vielleicht bevor wir das so mal gleich vertiefen, vielleicht nochmal so ein bisschen den Rahmen und da gerne nochmal deine Stimme, weil du das natürlich am besten kannst, mal ein kurzes Setup zu geben, so wie viele Leute seid ihr, wie viele Camps und so weiter und was ist eigentlich der Hintergrund Camp Adventure?
Ja, ich sag mal, also mein Basiskonzept damals war, ich habe ja BWL studiert und kam aus Amerika wieder und hatte dann auch in Kanada sozusagen meine Sommer nie in der Uni verbracht, sondern immer nur am Reisen und das Reisen finanziert durch Camps.
Und,
weil ich da gearbeitet habe, genau. Ach, weil ich meine, in Camps in Australien, Kanada und Amerika habe ich sozusagen ein bisschen Geld verdient. Also jetzt ist nicht viel, ne, aber man kam halt damit irgendwie, konnte man auf jeden Fall Zeit in den jeweiligen Ländern verbringen, ohne viel Geld selber ausgeben zu müssen, und dabei dann auch noch Englisch zu lernen.
Cool.
Deswegen, das war super für mich als Einstand. Und dann kam ich nach Deutschland wieder, habe das für einen deutschen Veranstalter einen Sommer probiert und wurde drei Insel nach Föhr mit vier weiteren Betreuern geschickt mit so einer Spielekiste und fand das ganz furchtbar. Weil das so das Gegenteil war von dem, was ich erlebt hatte in Amerika, also mit viel Struktur und Programmen und so weiter, dass ich dann gesagt habe, Mensch, du studierst BWL, dann probierst du das doch einfach mal selber aus. Und bin dann tatsächlich mit einem Taschenrechner und einem Gruppenkochbuch zu Aldi gegangen und habe versucht herauszufinden, wie viel Kohle braucht man eigentlich, um irgendwie so eine 80er-Gruppe zu bekochen.
Witzig.
Und das war sozusagen meine erste Budgetaufstellung, war tatsächlich noch so mit Taschenrechner und irgendwie selbst gefrickeltem Budget. Und natürlich auch dementsprechend chaotisch in den ersten Jahren. Und das Grundkonzept war eigentlich sozusagen, ich dachte mir, ich bin ja Also wie gesagt, habe Betriebswirtschaftslehre studiert und danach noch nach Erziehungswissenschaft, also bin Diplomkaufmann und Magister der Erziehungswissenschaft. Und habe aber mir gedacht, ich muss ja irgend so ein betriebswirtschaftliches Grundkonzept verfolgen. Das heißt, nichts besitzen, keine Festangestellten, alles nur leihen. Das war eigentlich das Konzept mal gewesen. Und ich kann es mal so sagen, jetzt retrospektiv war natürlich super, weil ich hatte als Studie auch kein Geld, muss man so ganz schnöde sagen, um jetzt Rieseninvest zu tätigen, sondern musste mit dem arbeiten, was ich dann halt sozusagen jeweils immer erwirtschaftet habe. Macht das auch eigentlich immer noch so, dass ich immer nur aus der eigenen Liquidität wachse. Aber mittlerweile haben wir ja genau in dem Konglomerat sozusagen 65 Festangestellte sind wir mittlerweile. Ich besitze jetzt auch ein paar Camps mittlerweile. Das heißt, das Grundkonzept ist, ich würde jetzt nicht sagen gefloppt, aber hat sich weiterentwickelt.
Ja, schön. Und wie alt warst du, als du dann bei Aldi zu dem mit dem Taschenrechner sozusagen
22.
22? Ja, cool.
22, genau. Und dann mit 23 sozusagen dann gegründet. Und dann, ich glaube, 23 mit 23 oder mit 24, wie alt bin ich jetzt? Ja, genau. Mit 23 war dann die erste Saison. Ja,
Ja,
genau.
mega. Und da hattest du dann wie viel?
Da hatten wir 80 Kinder, jeweils, also da hatten wir 2 mal 2 Wochen a 80 Kinder. Genau, also Camp Adventure ist ja ein Kinder- und Jugendreiseveranstalter. Das heißt, wir veranstalten internationale Camps jetzt seit 23 Jahren. Und das Ganze immer draußen mit ganz viel Struktur, so wie in Amerika. Das ist so ein bisschen so der Unterschied auch zu den klassischen deutschen Zeltlagern. Genau, das erste Jahr war tatsächlich 80 Kinder in Neuburg an der Donau in Bayern. Da fanden die ersten Camps statt. Genau, und dann sind wir jetzt mittlerweile überall in Deutschland und EU unterwegs.
Ja, und vielleicht in der Ergänzung dazu, das war mir nämlich gar nicht so klar, dass du, also du sagst zwar internationale Camps, aber das bedeutet ja nicht, dass du, ich sag mal, international in den Ländern bist, sondern du holst dir das internationale Publikum, was ich ja wirklich auch mega finde.
Ja.
Weil das ist ja auch wirklich nochmal eine Besonderheit,
Absolut,
weil
ja.
du natürlich aus meiner Sicht nicht nur die internationalen Gäste damit bereicherst, sondern auch letztendlich die deutschen Jugendlichen und Kinder bereicherst und eine ganz andere Kultur herstellst, als ich sage jetzt mal, wir unter Deutsche.
Absolut, absolut. Das war
Ne?
schon im ersten Jahr so. Da hatte ich so die zwei, ich nenne sie jetzt mal die Quoten-Spanier, weil ich hatte halt irgendwie durch Zufall zwei Spanier, die sich verirrt hatten auf unsere Webpage und das dann gebucht haben. Und der Rest waren tatsächlich damals alles, also ich glaube noch ein Italiener und so weiter, aber es waren tatsächlich, ich sage mal, eine Handvoll internationale Kinder. Und wir waren ja auch nur 12 im Team und davon waren halt zwei Kanadier, mit denen ich zusammen, also ein Mexikaner, ein Kanadier, mit denen ich zusammen in Kanada gearbeitet habe. Den habe ich halt gefragt, ob sie nicht rüberkommen wollen, mir aushelfen wollen. Und das war so ein bisschen die Internationalität und die war aber schon von Anfang an so cool, weil dadurch natürlich, ne, also Teamsprache war natürlich klar, dass es Englisch sein musste, sonst versteht irgendwie 2 von 12 verstehen sonst nichts. Und auch bei den Kindern war klar, dass wir halt immer Englisch als Ansage auch machen müssen, weil auch dort ist so, ansonsten verstehen halt ein paar nichts. Und dass sie das so weiter fortgetan, das heißt, wir haben jetzt Kinder aus über 70 Nationen, die bei den Flughäfen abholen, um in unsere Camps zu bringen, die wirklich aus Thailand, aus Barbados
Wow.
und Co. einfliegen, um bei uns in den Metropolen dieser Welt, also in Walsrode oder Regen im Bayerischen Wald, dann in den Camps teilzunehmen. Das ist schon echt richtig, richtig cool und das schafft auf jeden Fall eine ganz besondere Atmosphäre, ja.
Voll mega. Also und wie prozentual hattest du das gerade erwähnt? Nee, wie teilt sich das auf jetzt?
Mittlerweile ist es 50-50 tatsächlich. Wir haben so
Ah,
50%
okay.
Deutsche und 50% Internationals, die kommen. Und dann immer, also im Juli deutlich mehr Internationals als Deutsche. Das heißt, da würde ich sagen, sind es teilweise sogar 2/3, 1/3. Im August ist es dann wieder andersrum, weil es tatsächlich so ist, dass die ganzen Südeuropäer, also unsere spanischen, französischen, italienischen Freunde, da ist es Tradition, dass die im Juli in Camps gehen und im August mit der Familie verreisen. Und die Deutschen sind da nicht so festgelegt. Da ist ja auch noch mit den unterschiedlichen Bundesländern immer, kommt es immer ein bisschen drauf an, wer hat eigentlich gerade Ferien. Genau. Und die osteuropäischen, Chinesen, Amerikaner und so weiter, die kommen sogar eher tendenziell Richtung August. Also es kommt immer darauf an, welches Land man anguckt. Aber da wäre tatsächlich sehr viele Spanier, Franzosen, Italiener, also ja, ganz Südeuropa, bei uns zu Gast haben, die kommen halt hauptsächlich im Juli.
Mega. Und da stellt sich natürlich oder schließt sich vielleicht eine Vertriebsfrage an. Wie kann man denn bitte mit 23 und der Idee schon im ersten Camp, was ich 80 Leute zusammenkriegen? Also das ist ja phänomenal, finde ich.
Ja, also ich habe sozusagen einerseits das, also das, mein größtes Standbein jetzt ist auf jeden Fall der Einzelvertrieb, ne? Das heißt, wir machen ganz klassisches Online-Marketing, aber insbesondere bei uns noch viel krasser ist dieses Word of Mouth, ne? Also ich habe immer daran geglaubt, wenn wir ein gutes Programm abliefern und gute Teamer haben und die Eltern eine gute Betreuung erfahren haben, dann werden sie es eh weitererzählen. Weil man kennt das jetzt, ich bin jetzt selber auch Vater, man kennt es ja auch so, ne? Man unterhält sich dann natürlich, was machen die Kinder in den Ferien oder was machen die Kinder in der Freizeit, und wenn das irgendwas Cooles ist, dann erzählt man es weiter. Und das ist nochmal ein bisschen krasser in südeuropäischen oder zum Beispiel Ägypten haben wir haben eine Riesenschar von ägyptischen Kindern, die immer kommen. Und das war halt mal eine, die kam und die hat es halt gleich allen Eltern gefühlt in Kairo weitererzählt. Und auf einmal hatten wir dort irgendwie 200 ägyptische Kinder, die sich eingebucht haben.
Abgefahren.
Das ist total abgefahren, genau. Und das ist halt gerade in diesen Kreisen, auch in den Expats-Communities. Also wir arbeiten ganz viel
Jo.
mit internationalen Schulen, mit dem Auswärtigen Amt arbeiten wir zusammen, auch mit anderen Ministerien arbeiten wir zusammen. Und das ist auch immer wieder ganz spannend. Auch dort wird sowas halt weitergereicht, ne? Das heißt sozusagen, dann erzählt man es halt weiter. Diese Word of Mouth ist für uns das Wichtigste. Und das klassische Online-Marketing. Und was ich am Anfang für das Online-Marketing gleich gemacht habe, ist, ich habe es halt eher amerikanisch aufgebaut. Also ich hatte auch Marketing als Fachbereich und war natürlich überlegen, wie baue ich das Ganze jetzt auf? Und die klassischen deutschen Veranstalter haben es sehr, ich sag mal, eher wie ein TUI-Katalog, ja, ganz schnöde jetzt sozusagen aufgebaut. Und das heißt, man hat Preis, Leistung, Kurzbeschreibung, da geht's hin, auf geht's. Und dann meistens auch eher so 20er oder 30er Camps waren damals halt üblich, jetzt für innerhalb Deutschlands, und außerhalb Deutschlands waren es eigentlich eher so diese Party-Camps, die man so kennt, aus Lorette Mar und Co. Und ich habe gesagt, ich drehe das Ganze komplett anders um. Ich mache personifiziertes Marketing. Das heißt, mein Gesicht wirst du auch in jedem Video sehen, was auf unserer Homepage ist. Auch weiterhin ganz bewusst, weil ich das so ein bisschen so machen wollte wie in Amerika. Das heißt, der Camp Director oder vielleicht auf touristisch übersetzt, der Wirt.
Wird.
Der Wirt steht vorne und der vertreibt. Und es ist tatsächlich in internationalen Communities noch viel üblicher. Das heißt, da ist auch so, dass die nationalen Schulen, die werben mit ihren Schuldirektoren. Das machst du in Deutschland ja gar nicht, ne? Also da lernst du den Schuldirektor vielleicht durch Glück mal kennen beim ersten Schulelternabend. Aber die International Schools, die werben mit ihren Direktoren. Also das Gesicht des Direktors ist immer ganz vorne und der ist auch immer bei jeder Begrüßung und Schultour immer mit dabei, so ungefähr. Und so ähnlich machen wir das auch immer noch. Das heißt, bei den großen Anreisen bin ich auch immer noch vor Ort und winke und sag Hallo und probiere da zu sein. Und jedes Video ist mit mir, weil ich halt festgestellt habe, das Billigste bin ich halt ich selber damals im Studium. Und das ist viel einfacher, damit auch Vertrauen aufzubauen mit einem Gesicht natürlich, als mit einer reinen Marke, die damals ja einfach nicht existent war. Genau, deswegen habe ich klassisches amerikanisches Marketing gemacht, ja.
Okay, wobei ich sag mal, so auch ja sagen muss, dass die 80 Leute, die du damals bekommen hast, da war eben war die Website schon, war das schon da oder ich weiß
Also
gar
die
nicht.
Website habe ich ein Jahr, also ich habe ein Jahr gebraucht, ne? Für die erste Saison habe ich so 1,5 Jahre Vorbereitung ungefähr gebraucht, damit die jetzt halt startet. Das heißt, die Website hat parallel mein Cousin, ich und noch eine Freundin aufgebaut, sozusagen Konvolut, auch mit Flyern und so weiter. Und wir hatten gleich von Anfang an auch mit Organisationen zusammengearbeitet. Das heißt, das war mein zweites Vertriebstool. Das heißt, einmal das Einzelmarketing und unser Gruppenmarketing. Und da habe ich eine Organisation aus Hamburg gefunden, mit der ich damals eben auch schon mal als Betreuer bei einer Skireise mitgemacht hatte, die gleich gesagt haben, das Konzept finden sie super und da würden sie auch gleich irgendwie einen Pulk von Kindern mit runterschicken, damit ich so eine Basis habe, um überhaupt so ein Camp stattfinden zu lassen, also die Programme stattfinden zu lassen. Und das war sozusagen die Grundsaat. Und wir haben auch von Anfang an auf Firmen gesetzt. Denn ich habe parallel als Headhunter sozusagen mein Studiumsgeld verdient. Also ich habe genau in der Personalberatung gearbeitet und habe da eben schon festgestellt, dass ja natürlich auch gerade Firmen immer wieder dieses Ferienbetreuungsproblem haben, gerade für ältere Kinder.
Ah, okay, alles klar.
Weil die Jüngeren, die kommen in so Tagesgeschichten immer ganz gut unter, aber wenn du halt einen Teenager hast, der lässt sich nicht mehr, ich sag mal, hier in die Spielekiste stecken. Und trotzdem willst du nicht, dass der 13-Jährige alleine zu Hause rumgammelt und die ganze Zeit irgendwie nur damals noch Computer spielt, jetzt irgendwie vorm Handy sitzt oder ähnliches. Und habe damals dann schon angefangen, Firmen anzusprechen, um tatsächlich die Mitarbeiter, Kinder in unseren Camps unterzubringen.
Wie schlau.
Und das hat tatsächlich auch bis heute immer sehr gut funktioniert. Das heißt, bis heute haben wir ganz viele Firmenkooperationen, und zwar nicht so im klassischen Marketingbereich, das heißt, einfach Logo drauf und dann verkaufen, sondern wir haben die Mitarbeiterkinder der European Space Agency zum Beispiel, vom Auswärtigen Amt, von verschiedenen Ministerien auch, von Olympus und so weiter, also von verschiedensten Firmen, die entweder Spezialcamps buchen bei uns, das heißt ein exklusives Camp nur für die Mitarbeiterkinder, wo wir teilweise dann auch spezielle Sachen ableisten müssen. Zum Beispiel für die European Space Agency müssen wir 5 Sprachen abdecken, weil die halt aus diesen Stationen europaweit kommen, die Kinder. Und da müssen wir auch jedes Jahr das Land wechseln. Das heißt, dieses Jahr waren wir in Schweden, nächstes Jahr sind wir in Spanien, davor waren wir in Italien und so weiter. Das heißt, es muss immer ein ESA-Member-State sein. Und wir haben andere Firmen, die dann sozusagen einfach nur einbuchen in unsere bereits bestehenden Camps und sozusagen den Mitarbeitern so eine Art Voucher-Code zur Verfügung stellen, damit sie dann subventioniert die Kinder bei uns unterbringen können und die Erwachsenen brav zur Arbeit erscheinen können, ohne sich Sorgen zu machen.
Ja, genau. Und ohne sich Sorgen zu machen, ist ein gutes Stichwort, weil die weitere Besonderheit aus meiner Sicht ist ja wirklich auch deine Konsequenz in Bezug auf Programm, aber auch die Tatsache, hey, wir sind kein Partycamp, sondern wir setzen auf Erlebnispädagogik. Und eben, das bedeutet auch kein Handy, kein Alkohol, kein Rauchen, was ja wirklich dann auch nochmal ein großer Vertrauensfaktor ist für Eltern. Und auch eine Besonderheit heutzutage, weil eigentlich ja gefühlt, ich mache jetzt mal plakativ, alles erlaubt ist.
Ja.
Und du aber sagst, nee, und ich meine gerade auch das Thema Handy, ne, sind ja so wirklich 3 elementare Dinge. Und da würde ich auch ganz gerne nochmal reingehen wollen, was so deine Erfahrungen sind und wie das wirkt und letztendlich auch ja scheinbar ein Erfolgsfaktor ist.
Ja, das Handy von heute ist die Zigarette von damals, kann man fast sagen. Also früher war es tatsächlich das Schwierigste, war es tatsächlich die Jugendlichen vom Rauchen abzuhalten, muss man so ganz knallhart sagen, vor 23 Jahren. Das heißt, da hatten wir eine eigene Raucherpatrouille, die dann sozusagen dafür auch gesorgt hat, dass die sich nicht heimlich irgendwie im Wald dann sozusagen zum Rauchen verdrücken. Das hat sich total krass gewandelt und ja, man kann wirklich sagen, die Zigarette ist das Handy. Da ist es tatsächlich total spannend zu sehen, dass, wir waren schon immer konsequent, was Rauchen, Trinken und so weiter angeht, und das auch aufgrund dessen, dass das natürlich für jemanden, der aus den USA anreist, ist das undenkbar, dass ein 16-Jähriger oder ein 15-Jähriger oder ein 17-Jähriger raucht und Bier trinkt. Das ist sowas von absurd, das ist noch nicht mal mehr, also das ist überhaupt nicht vorstellbar. Und alleine auch schon deswegen mussten wir natürlich auch immer konsequent sein, weil wir gesagt haben, wir wollen internationale Kinder und Jugendlichen anziehen. Und der 16-jährige US-Amerikaner oder der 15-jährige Chinese, die können definitiv nicht nachvollziehen, wenn hier irgendeiner mit Zigarette, mit Fluppe rumläuft und vielleicht auch noch irgendwie sich betrinkt dann abends. Das passt einfach überhaupt nicht ins Markenkernimage. Deswegen habe ich schon immer gesagt, sozusagen, ne, keiner macht den Drogen, mit denen kooperieren wir übrigens auch sehr stark und machen so Drogen- oder Präventionskurse am Wochenende und Präventionscamps. Und das hat mich immer drin bestärkt, dass ich auch gesagt habe, also die können dann ja auch gerne woanders hinfahren, nach Lorette Mar oder wo auch immer. Und können sich da dann irgendwie, können da Party machen. Und ich verstehe das auch, ne? Es gibt 15, 16, 17-Jährige, die das sicherlich dann vielleicht auch besser passt. Aber wir haben als Kern ganz viel Sport, ganz viele Aktivitäten. Das passt nicht zusammen mit Drogen jeglicher Art. Und das passt ehrlich gesagt auch nicht zusammen mit Handys. Und früher war natürlich Handy komplett verboten einfach, das war ganz einfach. Wir wurden aber immer internationaler und ich kann schon verstehen, wenn du dein Kind, wir haben tatsächlich, ne, habe ich, glaube ich, im Vorgespräch, weiß ich nicht, ob ich es erzählt hatte, wir haben gerade jetzt irgendwie diesen Sommer haben wir ein 9-jähriges Mädchen, was aus Buenos Aires als UM ankommt, Hamburg fliegt und dort von uns am Flughafen abgeholt wird und die Eltern leben in Buenos Aires. Und das finde ich krass. Und dann willst du als Elternzeit natürlich schon irgendwie so eine gewisse Gewissheit haben und nicht nur der Marke vertrauen und den Betreuern, sondern dass du dann irgendwie die Möglichkeit hast, einmal mit denen Kontakt aufzunehmen. Deswegen haben alle Kinder für eine halbe Stunde in der Siesta, also nach dem Mittagessen, immer ihr Handy. Haben auch bewusst von abends früher zu mittags gezogen, weil abends ist immer Heimwehfaktor ganz krass gewesen, das Handy. Und jetzt, nachdem es auf mittags gewandert ist, ist das Heimweh jetzt meistens kein Riesenproblem mehr.
Und das macht ihr täglich oder ist es irgendwie bei An- und Abreise sozusagen?
Nee, täglich. Täglich. Genau. Also täglich in der Siesta können Sie Ihr Handy holen, wenn Sie wollen. Dann müssen es danach dann wieder abgeben, immer für eine halbe Stunde ungefähr. Das heißt, einmal kurz einchecken mit Mutti und Vati, wenn Sie wollen. Ich würde sagen, nach ein paar Tagen oder ehrlich gesagt auch manchmal am Anfang ist es so, dass viele das auch gar nicht abholen, weil sie es einfach vergessen. Und das ist natürlich super, weil sie irgendwie andere Sachen zu tun haben, mit ihren Freunden spielen wollen. Und dann kriegt man manchmal auch Mails dann von den Eltern, mein Kind hat schon wieder nicht angerufen. Und jetzt, aber wenigstens einmal will ich es dann doch nochmal hören am Donnerstag. Bitte sorgt dafür. Und dann sorgen wir auch dafür, dass es dann der Betreuer sich wirklich daneben stellt, das Handy in die Hand drückt und sagt, jetzt rufst du Fadi an.
Aber schön, dass ihr sozusagen nicht nur aus dem Bedürfnis der Kinder und Jugendliche, sondern auch aus dem Bedürfnis der Eltern irgendwie kommt, ne? Weil das ist ja ein beidseitiges.
Ist das größte Bedürfnis. Ist meistens auf Mutti- und Vati-Seite und nicht auf Kinderseite, muss man so ganz knallhart sagen. Genau. Also, dass die Kinder sich zurückmelden wollen, ist vielleicht bei den Kleinen noch so. Aber gerade bei den 12, 13, 14, 15, 16-Jährigen ist es dann eher so, dass dann die Eltern dann erpicht drauf sind, das Kind dann doch nochmal zu hören. Oder wenigstens WhatsApp zu bekommen mit ich lebe oder so. Das reicht ihnen manchmal auch schon aus.
Ja, mega. Ja. Und du hattest schon angedeutet, viel Sport, viel Programm grundsätzlich. Wo würdest du sagen, ist noch irgendwie eine Besonderheit, die erwähnenswert ist?
Ja, also wir fangen von morgens früh bis abends spät fangen wir an. Das heißt, wir haben schon vor dem Frühstück, haben wir schon für diejenigen, die Frühaufsteher sind, haben wir schon morgens Angebote wie irgendwie schwimmen gehen oder joggen oder Yoga oder ähnliches und ziehen das wirklich den ganzen Tag über durch. Das Spannende ist tatsächlich, dass, und das ist das, was mir jetzt viele ältere Jugendliche, die, also ich sag mal, einen 16-Jährigen kannst du ja nicht mehr zwingen, ins Camp zu kommen, sondern die kommen alle freiwillig. Und das ist ja total spannend, dass die eben auch ihr Handy abgeben und die wissen das ja vorher, dass sie ihr Handy abgeben müssen. Und das Spannende ist, dass sie das mittlerweile auch so richtig proaktiv tun und sagen, ne, oh Gott sei Dank, hier ist mein Handy, endlich kann ich wieder Sport machen, ne, ich weiß, ich kann irgendwie vernünftig schlafen. Oder ich, ne, wenn meine Bildschirmzeit zu Hause liegt irgendwie bei 10 Stunden in den Ferien und hier halt eine halbe, wenn überhaupt. Häufig holen die sich das dann auch gar nicht mehr. Und das ist total spannend zu sehen, wie sich da tatsächlich doch die Selbstverständlichkeit dieses sozusagen, dass das auch was Gutes ist, dieses Ding entzogen zu bekommen, wenn alle es denn entzogen bekommen haben, sich durchsetzt. Und das Spannendste finde ich immer, ne, also der Tag ist voll bei uns und der ist vollgepackt mit Programmen. Und dass viele uns trotzdem danach sagen, dass sie erholter sind als davor, weil wir eben natürlich trotzdem immer wieder so diese 20 Minuten dazwischen haben oder die halbe Stunde, wo auch mal nichts passiert. Ne, also wenn man einfach das Programm hört früher auf oder es regnet oder was auch immer oder die Mittagspausenzeit oder nach dem Abendessen musst du erstmal aufgeräumt werden, bevor das nächste Programm starten kann. Und wir haben immer wieder Breaks dazwischen. Und normalerweise kennst du ja sicherlich auch, wenn du mal eine Pause hast, dann daddelst du am Handy rum und guckst irgendwie, ob durch Spiegel Online, Spotify, Instagram oder was auch immer. Und das machen die Jugendlichen natürlich auch. Und das geht halt nicht, wenn du kein Handy hast. Und das heißt, dann sitzen sie auf einmal in Anführungsstrichen dumm rum und gucken einen Baum an oder müssen irgendwie einen Kumpel oder eine Kumpeline finden, um mit denen irgendwie, was auch immer, Volleyball spielen zu gehen oder sich zu unterhalten. So ganz schnöde, weil es gibt halt nichts zu tun auf einmal, wenn man das Handy nicht mehr hat. Und das finde ich total spannend, dass uns manche Eltern dann angerufen haben am Montag und gesagt haben, oh, mein Kind langweilt sich so sehr. Und dann gucke ich diesen Stundenplan und denke so, Alter, dein Kind war von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr in 10 verschiedenen Aktivitäten. Es tut mir furchtbar leid, aber dass es sich dann immer noch langweilt, aber das ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, das Langeweilen. Ja, weil wir wissen ja, ne, aus Kreativität kommt aus Langeweile und diese 20 Minuten, diese halbe Stunde dazwischen, ich sehe halt, wie die runterkommen einfach und wie die dann halt einfach durch die Gegend schlendern.
Ja.
Und das ist glaube ich, ganz besonders, ja.
Und die Aktivität ist Sport und auch, ist es, du hattest so teilweise von Workshops auch gesprochen, ist es auch so mentale Weiterentwicklung irgendwie in irgendeiner Form oder wie würdest du es beschreiben?
Also ich bin tatsächlich für Let the Mountain Speak for Himself. Also es gibt ja bei der Erlebnispädagogik oder Outdoor Education gibt es eigentlich so zwei große Linien, Linien würde ich eher fast sagen. Das heißt, die einen sind, die sozusagen viel im Bereich Reflexion machen, viel drüber sprechen, viel auch im Bereich mental drüber sprechen Und es gibt die anderen, die sagen, lass das Erlebnis für sich selber wirken, ohne es zu groß zu erklären. Und ich bin tatsächlich eher, das ist so die, eigentlich ein bisschen die australische Art auch, jetzt gar nicht so unbedingt die amerikanische Art, aber auch aus dem Anglo-Bereich kommt es sehr viel, ne? Let the mountain speak for himself. Und ich bin tatsächlich eher, let the mountain speak for himself. Das heißt, wir machen viele Aktivitäten, auch viele Outdoor-Aktivitäten, viel Teambuilding, dass die auch in ihrer Zelt oder ihrer Raumgruppe, in ihrer Altersgruppe zusammenkommen und sich gemeinsam unterstützen lernen. Aber wir machen es nicht wie die klassischen Erlebnispädagogen in Deutschland, dann eine halbe Stunde Reflexionszeit danach und durchsprechen, warum und weswegen, sondern wir lassen dann eher auch einfach das Erlebnis für sich selber sozusagen und wirken stehen, genau.
Okay, und abends ist dann auch dann Sport, also wenn du sagst, bis 22 Uhr ist Programm oder sitzt man im Lagerfeuer oder ist das...
Alles Mögliche, also haben wir jeden Abend noch was anderes, von Casino-Nächten bis zur, natürlich unser Famous Party, also wir feiern auch, so ist es nicht und es ist auch richtig cool zu sehen, wie dann 300, 400, 500 Kinder und Jugendliche dann gemeinsam irgendwie in der Disco tanzen, ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne alles. Da lebt es einfach von der Gruppendynamik. Cool. Und auch dort ist natürlich dieses kein Handy, hilft natürlich dafür, weil sich eben auch aus Sicherheitsgründen, es kann sich keiner heimlich aufnehmen. Das heißt, es gibt keine peinlichen Fotos, es gibt keine peinlichen Videos. Wenn du 16 bist und durch die Gegend läufst, dann weißt du genau, es ist keiner hinterm nächsten Baum und nimmt mich jetzt irgendwie auf, sondern ich kann so sein, wie ich jetzt halt gerade bin und ich kann tanzen, wie ich bin, weil es ist keiner da, der irgendwie heimlich mit dem Handy irgendwelche Videos von mir drehen könnte. Und deswegen dieser Sicherheitsaspekt, ich verstehe mal gar nicht, warum das nicht auch andere, also gerade auch so Klassen auf Klassenfahrt oder so auch bei den älteren Schülern, ich würde das knallhart immer durchsetzen. Ich bin selber noch Wasserballtrainer und das ist auch so, dann Wasserballausfahrten, da ist einfach das Handy verboten. Weil auch so aus Sicherheitsgründen ist das halt für jemanden, der in Verantwortungsposition ist, wie jetzt zum Beispiel ich, ist es halt super, weil eben genau das kann alles nicht passieren. Diese ganze Mobbing-Geschichte und Fotos und peinliche Videos und so weiter, das kann nicht passieren, weil sie einfach ihr Handy nicht haben.
Verstehe.
Und das ist natürlich ein Riesenfund für mich, ganz persönlich, so aus Haftungsgründen, aber ich glaube auch für die Jugendlichen, gerade die Älteren, denen sonst ganz viel peinlich ist. Und bei uns laufen die rum und spielen Capture the Flag zusammen mit den teilweise irgendwie 12-Jährigen, die 17-Jährigen und freuen sich einen Keks dabei. Ne? Also man sieht, die lachen durch die Gegend laufen und einfach Spaß haben. Und das ist wirklich richtig cool zu sehen. Gerade bei den Älteren wirkt es nochmal deutlicher als bei den Jüngeren, wo es für mich so ein bisschen eher fast normal ist, dass irgendwie ein 10-jähriges Kind kein Handy hat, ist für mich normal. Ein 16-Jähriger ohne Handy ist eigentlich nicht normal.
Auch crazy, ne?
Ja.
Wenn du nochmal sozusagen Revue passieren lässt, deine Zeit und wir nochmal die vertriebliche Flugschneise betrachten, was ist so das, wo du sagst, weil du hast ja wirklich jetzt ein etabliertes, erfolgreiches Unternehmen mit wirklichen Besonderheiten. Da ist es ja natürlich immer spannend, gerade in so einem Vertriebspodcast nochmal zu gucken, so was ist eigentlich der Moment oder die Quelle oder vielleicht sind es mehrere. Ich spreche gerne von einem Vertriebshack, wo du sagst, das kann ich euch Leute auf jeden Fall immer empfehlen.
Also ich glaube, dass man bleibt deiner Nische treu, ist schon mal Nummer eins. Also ich glaube, also ich bin immer auf der Suche nur gewesen nach Nischen, nie nach dem Main Market. Und dann nach die Nische, wo ich das Gefühl habe, dass die sich halt noch entwickeln können. Und das war für mich immer ganz klar dieser Bereich Internationalität. Das war auch der Bereich sozusagen dieses keine Drogen, viel Sport und so weiter, weil ich immer dachte, ne, was will ich denn als Elternteil für meine Kinder? Ich will gerne, dass sie das alles nicht haben. Und ja, es gab damals, gab es keinen Anbieter, den ich kannte, der das so knallhart durchgezogen hat, mit kein Saufen, kein Rauchen und so, ne? Sondern die waren alle... Das hat sich geändert mittlerweile ein bisschen, aber ich war es eben von Anfang an und ich glaube, diese Grundverlässlichkeit auch, das heißt, wir haben eben auch Camps durchgeführt mit teilweise 7 Teilnehmern, weil ich da auch gedacht habe, was so, also von Kundenperspektive, wenn ich als Elternteil mir meine Urlaub gebucht habe oder meine Mitarbeiter sozusagen dann in den Urlaubsplan eingetragen habe und dann sage ich als Camp-Provider irgendwie, was ich ja dürfte, 8 Wochen vorher oder 6 Wochen vorher, sorry, findet nicht statt, zu wenig Teilnehmer. Und das habe ich halt nie gemacht, sondern wir haben Camps teilweise durchgezogen mit 5 Kindern oder 4 Kindern, was natürlich betriebswirtschaftlicher Irrsinn ist, aber weil ich immer gesagt habe, die verlassen sich drauf und dass diese Grundverlässlichkeit, ey, wenn du bei uns gebucht hast zu einem gewissen Zeitraum, wir kriegen dein Kind auf jeden Fall betreut, Ist, glaube ich, was ganz Wichtiges eben auch gewesen, um meine dann sozusagen eben auch eine Nische Ferienbetreuung in Firmen als Vertriebshack. Das heißt, in die Firmen zu gehen und dort tatsächlich mit den Personalverantwortlichen zu sprechen und denen zu sagen, hey, was machen eigentlich deine Mitarbeiter in den Sommerferien insbesondere, wo eigentlich keiner 6 Wochen Zeit für hat und wo dann gerade bei den Teenagern, wie gesagt, immer das Manko war, dass es eigentlich keine qualifizierte Betreuung sozusagen gab.
Also Vertrauen, großer Punkt und Verlässlichkeit, Verbindlichkeit auch, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein hohes Gut, was ja heute in all der Fülle und Variabilität, die man so hat in der Welt, auch noch wichtiger wird, weil es irgendwie schneller geht oder auch Entscheidungen, also ja, und auch ja, letztendlich die Welt sich ein Stück weit verändert im Sinne von schnelllebiger und auch schneller irgendwo vielleicht mal was passiert, gar nicht unbedingt nur politisch, sondern einfach auch, das geht ja dann von groß ins klein.
Ja.
Und wenn du dann halt stick to your word, einfach diese Verlässlichkeit, Verbindlichkeit schafft natürlich dann enorm Vertrauen, weil du stehst zu dem, was du angeboten hast. Ne? Das ist, glaube ich, irre, ein irre Wert und ein irres Gut.
Ja, und auch Probleme aushalten zu können. Also sozusagen, also ich stehe für langsames Wachstum. Also ich bin immer langsam gewachsen. Ich wollte nie massiv skalieren und sofort irgendwie von 0 auf 100, sondern ich glaube persönlich als Vertriebsmarketing und purer BWLer, mal ganz vom sozusagen der Pädagogik abgesehen, glaube ich an stetiges Wachstum und nicht an sprunghaftiges Wachstum. Das heißt, wir sind immer stetig gewachsen, aber nie sprunghaft. Und das wollte ich auch nicht, sondern wir haben auch teilweise dann Angebote bekommen. Wir arbeiten jetzt auch mit ausländischen Agenturen zusammen. Und das Beste sind dann so in den Vor-Corona-Jahren waren es dann die Chinesen, die den Markt geflutet haben und mir dann teilweise 1.000, 2.000, 3.000 Kinder halt versprochen haben. Die habe ich allen abgesagt und gesagt, das mache ich nicht, weil ne, die Struktur muss nachkommen. Wir wachsen langsam, wir wachsen stetig. Und jetzt so ein One-Hit-Wonder und dann irgendwie 5.000 Kinder und dafür die ganze Struktur aufpacken, um irgendwie dann, das macht alles keinen Sinn. Sondern für mich war diese Verlässlichkeit und auch bei Problemen, und das glaube ich auch noch eine Besonderheit bei uns, weswegen die internationalen Kinder kommen. Wenn ein Kind krank ist, dann kümmern wir uns um das Kind. Wir schicken das nicht sofort nach Hause, wie die meisten anderen Veranstalter. Mhm. Ne? Also, und das ist von Heimweh bis zu richtiger Krankheit alles. Also wenn ein Kind im Krankenhaus ist, dann ist ein Betreuer von mir mit im Krankenhaus.
Cool.
Bis ein Elternteil kommen kann. Und wenn das Elternteil nicht kommen kann, dann betreuen wir es so lange durch, wie es halt irgendwie nötig ist. Weil es natürlich klar ist, wenn du ne, dein Kind aus Buenos Aires schiebst, dann musst du auch dort wieder diese Verlässlichkeit haben, zu wissen, was passiert eigentlich, wenn die Kacke am Dampfen ist? Ne? Das heißt, mein Kind hat Heimweh, will eigentlich nach Hause, wird sofort weggeschickt, muss ich sofort den Rückflug buchen oder geben die Leute sich Mühe, betreuen das und gemeinsam sozusagen kriegen wir eigentlich, zumindest bei Heimweh, wenn die Eltern mitspielen, kriegen wir es eigentlich immer hin. In 99,9% der Fälle und bei Krankheiten betreuen wir es natürlich immer so weit, wie man es sonst eben auch betreut haben wollen würde. Das heißt, dass eine Vertrauensperson mit am Bett sitzt, wenn das Kind aufwacht nach einer OP oder was auch immer, und wenn es 10 Tage dauert, dann dauert es halt 10 Tage. Mhm. Aber man kann halt nicht Kinder gleich dann abschieben, was auch betriebswirtschaftlich vielleicht sinnvoller wäre kurzfristig, aber eben langfristig nicht.
Ja, also Fürsorge ist das Stichwort.
Ja, ich glaube Verlässlichkeit. Ne? Also ich glaube wirklich dieses pure Verlässliche, weil das ist das, was alle Menschen suchen, und ich glaube auch, das ist das, was du heutzutage immer schwieriger findest, weil natürlich ne, die Airlines arbeiten, also sind ja auch nicht mehr so richtig verlässlich, die Deutsche Bahn ist nicht so richtig verlässlich, also die Transportunternehmen sind sehr unverlässlich geworden, Hotellerie ist teilweise auch sehr unverlässlich geworden, wenn man es irgendwo einbuchen, muss man immer Schiss haben, ob die jetzt doch noch irgendwas canceln, weil sie irgendwo anders einen besseren dynamischen Preis bekommen oder sowas. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade in der Touristik die Verlässlichkeit, zumindest für im Premium-Segment, wo ich mich so ein bisschen mit sehe, die ist viel wichtiger geworden, weil Produkte schnell hochzuziehen kann jeder mittlerweile. Dafür muss man irgendwie kein Brain sein, aber ich glaube, dass jetzt gerade in den Premium-Segmenten wird die Verlässlichkeit einen viel höheren Stellenwert noch dazu bekommen.
Springe ich mal zu Kinder, zu Erwachsenen, denn das Ganze finde ich parallel irgendwie mitgedacht und auch hier im Vorgespräch schon angeteasert, ist ja eigentlich auch eine ganz wunderbare Sache für Teamreisen oder Kurzreisen oder auch Mitarbeiterbindung. Besonders auch mit diesem Aspekt dieses Detoxes fände ich das eigentlich auch nochmal spannend. Da hast du wahrscheinlich auch Erfahrungen und Ist das eine Sache, die du da auch in der Entwicklung siehst oder auch in der Weiterentwicklung? Was ist da so dein?
Nee, da war ja, da, also es gibt ja im Bereich dieser Teamentwicklungs- und Teamreisen und so weiter, gab es noch, also ich hatte auch eine Firma 6 Jahre lang, Serengeti Survival GbR, mit 2 Freunden zusammen, wo wir nur reine Erwachsenen-Events und Team-Events und Teamtrainings und Führungskräftetrainings angeboten haben. Wir haben uns dann aber gemeinsam sozusagen da wieder raus verabschiedet auch, weil dort der Markt ein reines Hauen und Stechen war. Und es natürlich sehr schwierig war, erstens eine Nische zu besetzen und zweitens dann dafür auch einen vernünftigen Preis zu bekommen. So ganz schnöde. Und ich glaube, das ist auch immer noch so. Also da gab es einen riesen Drop wieder. Ne? Jetzt gerade in der Covid-Zeit natürlich erst recht. Da gab es dann kaum noch Team-Events. Dann jetzt gab es nochmal wieder einen Hype, weil irgendwie so viele Homeoffice dann doch wieder irgendwie zurückführen und irgendwas Besonderes machen wollen, eventuell. Ich glaube, das ist immer so ein Auf und Ab. Ist aber ein ganz schwieriger Markt. Wie der allgemeine Coaching-Markt auch, ist ja auch ein ganz schwieriger Markt, so dass ich zumindest für mich gesagt habe, also ich selber werde in dem Bereich nichts mehr machen. Ich habe ja noch so ein kleines Naturresort vor 5 Jahren gegründet, wo sozusagen sich dann Seminaranbieter gerne einbieten können, aber ich selber als Seminaranbieter im Erwachsenenbereich sehe mich auf keinen Fall mehr. Nee.
Aber das Thema Firmencamps oder Stichwort Firmencamps, was ist das für dich?
Nur für Mitarbeiterkinder. Das heißt, wir machen tatsächlich nur für die Kinder. Das heißt, unsere ganzen Firmencamps, die wir veranstalten, sagen wir ganz bewusst, wir machen das für Marken. Also wir haben auch für große deutsche Getränkehersteller schon so, ne, Verlosungsaktionen und so weiter, große Camps gemacht, die dann exklusiv für deren Marke waren, also als Marketing-Tool. Aber wir machen nur noch mit Kindern und Jugendlichen tatsächlich. Also die Erwachsenen sind maximal die Schicker oder Bezahler.
Die Schicker.
Aber alle Muddis und Fuddis dieser Welt müssen leider mein Camp verlassen am Sonntagabend und werden weggeschickt, ob sie wollen oder nicht, irgendwann.
Aber das sozusagen als Firmenangebot anzubieten, ist natürlich eine coole Sache auch, ne? Das habe ich jetzt auch noch nicht so gehört, dass du.
Da sind wir auch hochspezialisiert, genau. Also weil wir erstens sozusagen können wir es auf die Firma zuschneiden, ne? Das heißt, diese Firmen spezifisch, wie zum Beispiel European Space Agency, ne? 5 Sprachen, jedes Land ein unterschiedliches Land, und es muss auch noch Space Education drin stattfinden. Das heißt, da kommt dann immer ein Team und macht dann halt so mit Astronautenforschern, und Astronauten kommen vorbei und so. Das ist ein Megaprogramm. Und sowas machen wir halt mit verschiedenen anderen Firmen eben auch. Und eben aber auch dieses Branding, was natürlich möglich ist. Da haben wir auch für große deutsche Kreditinstitute schon Camps gemacht, zum Teil, die sie dann halt gesponsert haben für einkommensschwache Kinder, zum Teil, die sie genutzt haben als Marketing-Tool für sozusagen für eigene Kunden. Aber genau, wir sind hochspezialisiert dort. Und ich würde jetzt auch behaupten, der Einzige, der in dem etwas größeren Maßstab das auch in Deutschland zumindest irgendwie leisten könnte. Wenn eine Firma mal Lust hat, sowas zu machen, dann genau, sind wir da mehr oder weniger die einzigen Ansprechpartner. Haben uns auch in dieser Nische so ein bisschen festgebissen.
Cool. Ja, Talking to You ist irgendwie, könnte ich endless, glaube ich. Ich sehe gerade auch die Uhr, die halbe Stunde ist schon um. Gibt es etwas, was du noch teilen möchtest, was du noch wichtig empfindest oder aber einfach auch einfach mal loslassen möchtest?
Naja, also ich glaube, Digital Detox ist ein mega Thema, dass man da vielleicht auch für sich selber noch mal ein bisschen dran denkt, aber insbesondere auch für Kinder und Jugendliche ist das mega wichtig. Und da unterstütze ich auch alle Initiativen, die es da in dem Bereich gibt, weil ich es auch an meinen eigenen Kindern sehe, wie schnell man davon gefangen ist. Und wie cool das ist, wenn tatsächlich sogar 16-, 17-, 18-Jährige dieses Ding halt mal nicht haben und wie natürlich sie sich dann auf einmal irgendwann dann doch bewegen. Und es geht alles ohne, das wissen wir alle, gerade in unserem Alter natürlich, aber das auch einfach sich mal zu trauen, auszuprobieren und nicht daran festzuhalten, sondern schickt sie weg, schickt sie ins Ausland, schickt sie in Camps. Ich glaube, für Kinder ist das das Wichtigste, um aufzuwachsen. Und wenn ihr als Firma oder als Unternehmen sozusagen noch nicht wisst, wie ihr eure Mitarbeiter in den Sommerferien unterbringen könnt. Genau, die Kinder können schon mal zu uns.
Sehr gut. Aber es ist wirklich ein toller Aspekt, weil den habe ich noch gar nicht so, also den habe ich noch gar nicht so, ich meine, der ist mir schon mal über den Weg gelaufen, aber wo du es jetzt sagst, ist es, weil ich habe eben keine Kinder und deswegen wahrscheinlich auch die Nähe dazu eine andere. Aber wie reichhaltig und wie reich es ist, das Handy tatsächlich mal aus den Händen zu geben und einfach mal Detox zu machen, das ist schon irre und vor allen Dingen diesen Effekt, besonders bei Kinder, Jugendliche, weil Instagram und Fotos und Filme ja ständig aktiv sind.
Total.
Und ja, die Zigarette von damals.
Ja, die Endorphine, die Zigarette, Internet wirkt wie eine Droge, die Endorphine werden freigeschaltet. Und deswegen ist es auch immer schwieriger, Jugendliche für Sport zu begeistern, wenn sie nicht eh so ein Leistungssport gehen haben oder so mit Vereinssport und so weiter, wird immer schwieriger, weil eben die Endorphine gehen schneller beim Daddeln oder selbst bei Instagram als jetzt irgendwie über Sport oder ähnliche Aktivitäten. Geht alles schneller, aber ist natürlich nicht so langlebig.
Jan, super. Ganz, ganz lieben Dank. Das war mir eine Freude, mich mit dir zu unterhalten. Also auch natürlich klar, weil so ein bisschen Erinnerung nochmal so hochkommt, aber auch ich finde diese Form einfach so schön natürlich, menschlich, mitten im Leben, also so Community zu leben, sich zu inspirieren, zu lernen, das ist ja einfach auch mein Thema irgendwie. Und das ist natürlich, das habe ich auch damals als völlig bereichernd erlebt. Und ich glaube, da freue ich mich, wenn das sich weiterentwickelt und wenn viele Leute zu dir finden, zu euch finden. Das würde mich sehr freuen.
Prima, vielen Dank für die Einladung, Claudia.
Gerne, gerne. Dann lass dir gut gehen. Vielen, vielen Dank für die Insights und bis ganz bald.
Danke dir. Tschüss.
Ciao, ciao.